Hallo und herzlich willkommen, liebe Bier- und Sports-Hörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Hier sind wieder eure Hosts Dani und Olli und zum ersten Mal widmen wir uns in dieser Episode einer Sportart aus dem Bereich des Kampfsports, nämlich Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu vereint Elemente aus Judo und Karate und heißt übersetzt nachgebende oder auch sanfte Kunst. Bei der waffenlosen Selbstverteidigung geht es darum, mit möglichst geringem Krafteinsatz und unter Ausnutzung der Bewegung und Kraft des Gegners Angriffe erfolgreich abzuwehren. Jiu-Jitsu ist also die Kunst, durch Ausweichen oder Nachgeben die Kraft des Angreifers zu nutzen und ihn damit zu besiegen. Jiu-Jitsu wird auch in den verschiedenen Wettkampfformen Duo, Fighting und Nevasa ausgeübt.
Unsere Gästin Naomi Staller ist im Nevasa beheimatet. Der sportliche Nevasa-Kampf mit Kampfuniform startet in der Regel im Stand und wird meistens nach einem sogenannten Takedown am Boden fortgesetzt und beendet. Schläge, Tritte, Kratzen, Beißen etc. sind dabei verboten. Naomi ist über Umwege zu dieser Sportart gekommen, konnte sich dann aber nicht mehr von ihr lösen. Mittlerweile ist sie im deutschen Bundeskader und war bereits bei mehreren deutschen Meisterschaften und auch Weltmeisterschaften auf dem Treppchen. Wie sie genau zu diesem Sport gekommen ist, was Jiu-Jitsu von anderen Disziplinen unterscheidet und was Kampfsport allgemein für einen Reiz hat, das und noch vieles mehr bespricht sie mit uns im Interview. Wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Servus Naomi, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Hallo.
Ja, du bist uns per Zoom zugeschaltet, deswegen übernimmt jetzt der Olli für dich das Ziehen aus dem Fragensäckchen und wird eine Frage herausholen und wir sind gespannt, was es wird.
Naomi, welchen Sport beherrschst du so gar nicht?
Okay, das ich würde sagen, Eislaufen, ganz schrecklich. Ich bin ein großer Fan von den Pinguinen, die mir übers Eis helfen. Alles andere ist schwierig, da geht's von Bande zu Bande. Eislaufen ist wirklich sehr schwer für mich.
Ich glaube, bei den Pinguinen sehe ich uns zwei auch, ehrlich gesagt.
Aber bei den Pinguinen muss ich dazu sagen, dass ich das vor ein paar Jahren auch mal machen wollte und den Pinguin ausleihen wollte. Dann haben sie zu mir gesagt, ich bin zu alt dafür.
Da muss man einfach sagen, ja, ist für mein Kind.
Okay. Und alternativ halt nur an der Bande entlang hangeln.
Ja, genau. Das ist alternativ, ist das auch möglich. Oder eine kleinere Person, die man auf die Schultern greift und dann vor sich her schiebt.
Genau.
Ja, Naomi, wir beschäftigen uns heute das erste Mal bei uns im Podcast mit einer Disziplin aus dem Bereich Kampfsport. Was hat denn der Kampfsport allgemein für dich von den Reiz?
Grundsätzlich würde ich sagen, es ist auf jeden Fall für meine Persönlichkeit sehr zuträglich ist, weil ich sehr kompetitiv bin. Und da kann man sich ganz gut auch regulär im Training mit anderen messen. Und das ist schon was Gutes. Außerdem bewegt man sich auch und es ist sehr anstrengend. Das heißt, ich muss keine oder ich muss natürlich trotzdem, aber ich habe auf jeden Fall in jedem Training schon eine Cardio-Einheit dabei. Das heißt, ich muss nicht aufs Laufband gehen anschließend noch mal eine Stunde oder so. Es ist sehr spannend. Aber ich glaube, dass der größte Vorteil, den ich da drin sehe, ist, dass ich halt direktes Feedback bekomme, one-on-one, und dass ich sehe, wenn es gut läuft und dass ich sehe, wenn es katastrophal läuft und wenn man stagniert und so weiter. Das ist, glaube ich, was mir sehr hilft.
Das heißt, Cardio-Training wäre gar nichts für dich?
Cardio-Training, das ist so ein notwendiges Übel, würde ich sagen, aber es ist auf jeden Fall nicht meine Leidenschaft.
Das heißt, eine Marathonläuferin wirst du nach deiner Jiu-Jitsu-Karriere nicht mehr.
Auf jeden Fall nicht, nee.
Okay. Hast du denn auch so das Gefühl, dass Kampfsport immer mehr in den Hype kommt? Also besonders im Boxen gab es ja in den letzten Jahren auch viele Showkämpfe von Stars und Influencern. Wie stehst du so da dazu?
Grundsätzlich finde ich das eigentlich gut. Ich finde es auch gut, wenn sich Leute damit auseinandersetzen. Und ich habe so im persönlichen Umfeld, sage ich mal, die Erfahrung gemacht, dass Leute, die im Kampfsport oder grundsätzlich in so einem Bereich eben trainiert sind, dass die auch eine ganz andere Ausstrahlung auf andere Leute haben, dass die in sich selber sicherer sind und dass das auch noch Nebeneffekte hat. Natürlich ist jetzt nicht jeder irgendwie ein Geistlicher oder so irgendwas, aber es ist auf jeden Fall so, dass man viel Selbstvertrauen damit auch gewinnt und dass es auch positive Auswirkungen auf das restliche Leben hat, sozusagen. Deshalb finde ich das auch relativ angenehm. Was ich zum Beispiel beobachtet habe, ist, dass es jetzt bei uns gerade im Gym viel mehr Frauen gibt als in den vergangenen Jahren. Wenn es halt so für andere Zielgruppen auch weiter geöffnet ist oder auch für Kinder, dass man viele Kindergruppen haben, die richtig gut besucht sind, dass das einfach so was ist, was ja einem auch hilft, sich zu entwickeln, so ein Stück weit.
Jetzt ist Jiu-Jitsu ja eine eher unbekanntere Kampfsportart. Welche Kampfsportart ist denn generell am beliebtesten und auch am weitesten verbreitet in der Welt?
Das ist eine ziemlich gute Frage. Ich hätte jetzt einfach mal gesagt, von den Zuschauerzahlen ist es wahrscheinlich Boxen. Ich glaube, MMA ist auch auf dem Trend nach oben. Wahrscheinlich, wenn man in den asiatischen Raum geht, ist Muay Thai oder so ganz groß. Ansonsten sind es wahrscheinlich alles eher so Bereiche, in denen die halt bekannt sind in verschiedenen Ländern. In den USA und in Russland und so weiter ist zum Beispiel Ringen auch ganz groß, was bei uns jetzt gar nicht so. Also zumindest der Publikumssport ist wahrscheinlich, obwohl es ja doch auch schon einige Events da gibt. Aber ja, ich hätte gesagt, der größte, weit verbreitete ist wahrscheinlich Boxen.
Gibt es denn auch Länder, wo jetzt deine Sportart, also Jiu-Jitsu, so eine Art Volkssport ist? Oder in welchen Ländern wird dein Sport hauptsächlich ausgeübt?
Also auf jeden Fall ist es in Brasilien sehr weit verbreitet, auch in den USA, in Abu Dhabi. Abu Dhabi fördert es aktuell sehr stark. Und die Israelis, die haben auch ein relativ großes Team, würde ich sagen. Die sind auch immer sehr an der Spitze, sozusagen, bei den Turnieren zumindest.
Das heißt, so im asiatischen Raum ist es gar nicht so populär.
Ja, tatsächlich würde ich sagen, es ist populärer im amerikanischen Bereich, ja.
Es kommen ja eigentlich auch einige Kampfsportarten aus dem asiatischen Raum, oder? Also Sumo-Ringen oder ich glaube auch Judo ist ja auch so aus
Ja.
Japan, China entstanden.
Ja, das traditionelle Jiu-Jitsu ist tatsächlich, glaube ich, auch aus Japan. Denn Sport, den ich jetzt mache zumindest, der kommt eher aus Brasilien.
Und für diejenigen, die mit dem Sport Jiu-Jitsu jetzt nicht vertraut sind, könntest du mal kurz erklären, was sich dahinter verbirgt und wie es sich von anderen Kampfsportarten unterscheidet?
Also das Jiu-Jitsu, was wir in Deutschland haben, das ist aufgegliedert in drei verschiedene Sportarten. Das ist einmal das Jiu-Jitsu Fighting. Da beginnt man im Stand, dann gibt es einen Leichtkontakt sozusagen. Also es gibt Schlagen und Treten bis zum Griff am Kimono. Wenn man gegriffen hat, dann kommt der Wurfteil, dann wird geworfen und dann anschließend gibt es noch einen Bodenteil. Das heißt, es gibt diese drei Parts und in den jeweiligen drei Parts kann man eben Ippon scoren und dann den Full Ippon, wenn man alle drei Parts hat, oder man kann eben über die Zeit gewinnen. Dann gibt es Dur. Das ist einmal, gibt es das normale Dur und einmal Dur Show und das ist mehr oder weniger so eine Art Kampf, den man nach Figur oder nach den man vorher zu zweit, also als Paar einstudiert und dann im Wettkampf vorzeigt. Und dann wird angezeigt, welche Figur sozusagen gezeigt werden soll. Und dann wird es eben ähnlich wie bei einer Tanzchoreografie bewertet von den Schiedsrichtern mit Punkten. Und am Ende gewinnt eben das Team, was die meisten Punkte bekommen hat. Und dann gibt es den Teil des Nevasa, das ist das, was ich mache. Da gibt es kein Schlagen und Treten. Man beginnt auch im Stand, aber es wird direkt eben sozusagen geworfen oder Guard gepult und dann ist der Bodenkampf eben der größere Teil an dem Kampfgeschehen sozusagen.
Jiu-Jitsu, das wurde ja auch aus verschiedenen Kampfsportarten als neues, waffenloses Selbstverteidigungssystem gebildet und heißt ja auch sanfte Kunst. Was ist an Jiu-Jitsu sanft und was ist daran Kunst?
Also wenn ich mir beispielsweise die Dur-Leute anschaue, die werfen sich schon ganz schön heftig durch die Gegend, aber es ist auf jeden Fall so, dass die sich so werfen können, dass die anschließend nicht verletzt sind. Das ist auf jeden Fall schon Kunst. Also wenn man sich das anguckt, das ist eine einstudierte Choreografie, würde ich das mal nennen, ohne dass ich selber das jemals gemacht habe und deswegen ganz klar sagen möchte, dass ich mich für etwaige Fehler, die ich jetzt hier sage, entschuldigen möchte, weil ich es einfach nicht so persönlich kenne. Aber man schaut sich das an und sieht aus wie ein Kampf, aber das ist ein Paar, das zusammenarbeitet. Das heißt, machen ihren Auftritt sozusagen und werfen sich furchtbar durch die Gegend und tun so, als würden sie sich die Arme brechen, aber anschließend ist keiner verletzt. Das ist schon krass anzugucken, weil wenn man sich so heftig durch die Gegend wirft, dann tut einem das wahrscheinlich, hätte ich jetzt gesagt, doch schon weh. Aber wenn man das so explizit und präzise werfen kann, dass dem anderen keinen Schaden dadurch entsteht, das ist schon cool. Das ist, würde ich auch sagen, auf jeden Fall ein Stück Kunst. Und sanft, also da kann natürlich auch das Duo gut herhalten, weil wenn ich einen so heftig durch die Gegend werfen kann, dass er anschließend wieder aufstehen kann und kein Problem hat, das ist dann wahrscheinlich auch ein Stück weit sanft.
Und könntest du uns noch so etwas über deine persönliche Reise zum Sport Jiu-Jitsu erzählen? Also wie bist du dazu gekommen?
Oh ja, also ich habe angefangen mit Jeet Kune Do. Also es ist von Bruce Lee eine Kampfsportart. Das ist sowas, was man zum Beispiel viel an der Holzpuppe trainiert. Oder es hatte auch einen Bodenkampfteil und es hatte natürlich auch einen Teil von Schlagtechniken und so weiter. Und aus diesem Training vom Jeet Kune Do bin ich mehr oder weniger blauäugig in MMA-Kämpfe reingegangen. Das heißt, ich habe 4 MMA-Kämpfe gemacht mit meinem Hintergrund im Jeet Kune Do. Die waren auch relativ erfolgreich, sage ich mal. Und der letzte, den habe ich pro MMA gekämpft. Das heißt, mit einem Regelwerk, wo man eben auch Ellbogen zum Gesicht schlagen durfte und so weiter. Und dabei habe ich mir die Nase gebrochen. Und dann dachte ich, ah, so Schläge ins Gesicht, das ist, weiß ich jetzt nicht, ob das so gut ist. Und dann habe ich gedacht, ah ja, ich könnte ja erstmal ein bisschen meinen Bodenkampf verbessern für meine MMA-Kämpfe, damit man auf dem Boden dann besser gewappnet ist. Und dann habe ich angefangen mit dem Jiu-Jitsu ohne das Schlagen. Und dann dachte ich, ach, okay, also ohne Schlagen, das tut schon weniger weh. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht reicht es ja auch ohne Schlagen, sag ich mal. Genau.
Okay, krass. Das heißt, du hast eine MMA-Vergangenheit mit 4 Kämpfen.
Ja.
Wow. Was hast du daraus? Also denkst du da manchmal noch drüber nach, wenn du jetzt deine aktuelle Sportart ausübst? Ist das sowas, was bei dir noch im Hinterkopf ist?
Ich denke da natürlich ab und zu mal drüber nach, weil es halt relativ nah zueinander trainiert wird. Also im Gym, wenn ich trainiere, dann ist halt nebendran auch immer MMA oder irgendwas und da wird man schon konfrontiert, sage ich mal, mit. Aber es ist jetzt nie so, dass ich denke, oh hoppla, ich habe einen furchtbaren Fehler begangen, ich sollte wieder zurückgehen. Das ist
Okay.
jetzt nicht so.
Das heißt, du bist jetzt da richtig, wo du bist.
Ich denke schon, ja.
Schön.
Vielleicht sehen wir dich dann irgendwann mal bei einem MMA-Showkampf.
Genau, ja, vielleicht.
Mit Stefan Raab dann.
Ja, bestimmt.
Das würde ich gern sehen, ja.
Ja.
Ja, was natürlich zum Kampfsport auch dazugehört, sind die verschiedenen Gürtelfarben. Diese gibt es ja auch bei deiner Sportart. Wie viele Farben gibt es denn und wie läuft es genau bei euch ab? Also, wie kann man sich die jeweiligen Gürtelfarben verdienen?
Jiu-Jitsu, was ich mache, ist Brazilian Jiu-Jitsu. Da gibt es für die Erwachsenen, da fängt es an mit Weiß, danach kommt Blau, Lila, Braun und Schwarz. Ich bin gerade bei Braun. Wie man es bekommt, das ist, sag ich mal, man kann keine Tests dafür machen, sondern es ist mehr oder weniger, das obliegt dem Trainer sozusagen, welche Farbe du bekommst oder ob du die nächste Gürtelfarbe bekommst eben. Und je nach Trainer ist das natürlich unterschiedlich, also wie die Schwerpunkte gesetzt werden. Bei mir ist es halt so, dass ich sage, okay, ich bin ein Wettkämpfer, ich möchte natürlich den Gurt haben, wenn man in den Gurtklassen kämpft, wo es halt gut passt einfach, wo es nicht so ist, dass du dann hingehst und wirst komplett verdroschen, sondern oder wo du hingehst und verdrückst alle anderen und es ist halt langweilig, sondern einfach auf einer Ebene, auf einem Level, wo es kompetitiv ist, wo du halt mal gewinnst oder halt mal verlierst. Aber es ist natürlich auch so, dass nicht jeder jetzt ein Wettkämpfer ist. Sondern beispielsweise kann man die Gurte auch vergeben danach, wie viel die Leute ins Training gehen, wie viel Priorität sie dem Ganzen einräumen oder ob sie beispielsweise schon etwas älter sind oder Kinder haben und trotzdem halt Zeit im Gym verbringen, ob sie jetzt Trainer sind oder was weiß ich. Also es gibt je nach Person wird es, sage ich mal, ein bisschen eigenmächtig so eingeschätzt, wo die Prioritäten liegen oder auch was der Trainer eben für Prioritäten hat.
Also ich merke schon, du benutzt auch immer wieder so ein paar Begriffe aus eurer Szene. Was sind jetzt Sweeps?
Also genau, es gibt, wenn man den Kampf anfängt, steht man und dann kann man entweder wie beim Ringen oder Judo einen Takedown machen, dafür gibt es Punkte, oder man kann sich übertrieben gesagt einfach hinsetzen und den anderen mit runterziehen. Das nennt man dann Guard.
Okay.
Und aus der Guard, wenn du praktisch unten bist und der andere ist über dir und du änderst das Level, dass du oben bist und der andere ist unten, das nennt man dann Sweep. Dafür gibt es Punkte.
Ich stelle mir gerade uns zwei vor bei so einem Kampf. Nee.
Das machen wir nicht. Aber wär das für dich was ziemlich Simples, wenn du jetzt mit jemandem, der, sag ich mal, untrainiert ist in der Sportart, jetzt irgendwie in den Ring steigst, als würdest du den komplett zerlegen?
Im Normalfall ja.
Ja.
Also es kommt natürlich drauf an, ob jemand untrainiert ist in meiner Sportart oder ob er untrainiert generell ist oder ob er einfach, also wenn er jetzt zum Beispiel Boxen macht oder Leute, die halt ein gutes Körpergefühl haben, das ist schon deutlich schwieriger, oder Leute, die halt einfach, sag ich mal, 60 Kilo mehr wiegen als ich, das ist grundsätzlich schwieriger, aber da muss man halt natürlich seine Strategie ein bisschen anpassen, würde ich sagen. Kann schon gut ausgehen für mich, kann aber auch je nach Sportart, je nach Gewicht, kann es auch schlecht ausgehen, würde ich sagen.
Apropos Strategie, wie gestaltest du denn so dein typisches Training in der Sportart? Also gibt es da bestimmte Techniken oder Taktiken, auf die du dich da besonders konzentrierst?
Ja, also grundsätzlich, wenn ich ein Wettkampftraining mache, ist es so, dass ich oder dass wir grundsätzlich das einteilen in Kampfbeginn und dann, wie kommst du in dein A-Game rein? Und wenn du da bist, wie bringst du es dann zu Ende? Oder bist du in einer schlechten Situation? Wie kommst du halt wieder auf einen Weg, wo du wieder einigermaßen weißt, wo du hin navigieren musst? So teilt man das ein Stück weit auf. Also man könnte zum Beispiel anfangen mit, sag ich mal, dem Takedown bzw. Guard Pull am Anfang, dass du den eben drillst. Also drillst heißt in dem Sinne, dass du es halt auf Frequenz schnell machst, ganz oft. Und dann einfach guckst, okay, wie hat der andere jetzt reagiert und war das gut oder schlecht? Oder wie schaffe ich es dann, dass ich zum Beispiel die Griffe besser bekomme oder dass ich mein Gewicht besser verlagern kann? Oder wenn ich irgendwas einfach komplett in den Sand gesetzt habe, wieso das passiert ist und wie ich das umgehen kann? Ja, so würde man zum Beispiel anfangen mit dem Kampf beginnen. Bei mir ist es so, dass ich ein relativ festes Game habe. Also da ist nicht viel dran zu rütteln, würde ich mal sagen. Also ich bin ein kompletter Guard-Puller. Und danach gucke ich auch, dass ich in die Close Guard komme. Close Guard ist eine Situation, wo ich eigentlich flach auf dem Rücken liege und dann, oder das, wo ich grundsätzlich auf dem Rücken liege und die Beine sind und mit den anderen drumherum. Also so wie ein geschlossener Kreis und hier ist jetzt der andere drin sozusagen. Und ich bin auch niemand, der nach Punkten kämpfen, würde ich sagen, oder das ist zumindest nicht das, was ich am besten kann, sondern ich bin Submission-orientiert, das heißt, ich mache so Hebel oder so, damit der Kampf halt früher zu Ende ist, vielleicht ein Stück weit auch, weil ich jetzt nicht die beste Kondition von allen habe, vielleicht. Aber ja, so würde das dann für mich aussehen, dass ich halt dann spezifisch und gezielt schaue, was ich jetzt trainieren muss. Wenn man zum Beispiel eine Gegneranalyse gemacht hat und weiß, okay, ich habe zum Beispiel immer eine Französin, die mir Schwierigkeiten bereitet und da muss man gucken, okay, was hat die letzten Kämpfe so gemacht und wie hat sie mit mir gekämpft und was kann ich jetzt dagegen tun, dass man eben ganz gezielt drüber nachdenkt, wie kommt man jetzt daran vorbei, was einem das letzte Mal Schwierigkeiten gemacht hat.
Was gibt es denn allgemein überhaupt für Möglichkeiten, beim Jiu-Jitsu Punkte zu erzielen?
Also es fängt an mit dem Takedown. Der gibt 2 Punkte. Danach gibt es den Sweep, also sowohl den Takedown als auch das Guard-Pullen ist ja, wie man aus dem Kampf auf den Boden kommen kann. Der Takedown gibt 2 Punkte und wenn man Guard gepullt hat und Sweep, gibt 2 Punkte. Das heißt, man kann praktisch mit beiden diesen Arten den Kampf zu Beginn direkt mal 2 Punkte scoren. Dann habe ich ja eben schon von der Guard erzählt. Im Prinzip ist die Guard, sind die Beine, also das Hindernis Beine zwischen mir selber und dem Gegner. Und wenn der Gegner praktisch an meinen Beinen vorbeigekommen ist und meinen Rumpf kontrolliert, dann gibt es dafür 3 Punkte. Wenn er dann zum Beispiel mit dem Knie auf dem Bauch ist und das andere Bein ist aufgestellt, das nennt man Knee on Belly, das gibt auch wieder 2 Punkte. Wenn er sich oben drauf sitzt, das nennt man Mount, das gibt 4 Punkte und das Gleiche ist praktisch, wenn er auf dem Rücken ist. Wie Huckepack-mäßig bekommt der hintere auch 4 Punkte.
Okay, und gibt es jetzt irgendeine Technik davon, die du besonders beherrschst oder wie du am liebsten Gegner umtackelst?
Also wie gesagt, ich bin Guard-Puller und ich bin auch sehr Submission-orientiert. Das heißt, ich versuche eigentlich vom Guard-Pull direkt in zum Beispiel eine Armbar oder eine Triangle reinzugehen. Triangle ist ein Würgegriff, den man mit den Beinen um den Hals macht, wo noch ein Arm von dem anderen drin ist. Und eine Armbar ist praktisch einfach so ein Streckhebel auf den Arm. Ich versuche das meistens direkt vom Stand runter auf den Boden zu machen. Und das bedeutet auch, dass ich in der Regel, wenn mir das gelingt, dafür keine Punkte bekomme, sondern der Kampf dann direkt zu Ende ist.
Jetzt hast du ja schon erzählt, dass du ja nicht so punktorientiert bist, sondern versuchst, den Kampf so schnell wie möglich zu beenden. Wie lange geht denn so im Durchschnitt so ein Kampf bei euch?
Kommt drauf an, in welchem Regelwerk man unterwegs ist und in welcher Gurtklasse. Also teilweise kämpft man auch Gurtklassen offen, aber die Kampfzeit ist bei den meisten Turnieren zwischen 5 und 10 Minuten irgendwo angesiedelt.
Und da gibst du dann Vollgas in dieser Zeit.
Ja, genau.
Ja,
Man
krass.
gibt Vollgas in der Zeit und powert sich komplett aus und danach muss man sich auch fast übergeben.
Hast du da bei dir auch so eine persönliche Statistik, also wie viele Siege du schon eingefahren hast und wie viele Niederlagen?
Wahrscheinlich könnte ich das irgendwo noch zurückverfolgen. Aktuell habe ich nur die Medaillen oder Nicht-Medaillen im
Okay.
Schrank hängen.
Okay. Ja, dann lass uns nochmal auf YouTube schauen. Es beinhaltet ja sowohl den sportlichen Aspekt als auch so diesen Selbstverteidigungsaspekt. Wie balancierst du da zwischen diesen beiden Aspekten?
Also für mich ist das, was ich mache, ganz klar sportlich und wenig Selbstverteidigung, einfach aus dem simplen Grund heraus, dass ich denke, dass für die Selbstverteidigung noch deutlich andere Sachen gelernt werden müssen. Also wir dürfen ja nicht schlagen, wir dürfen nicht beißen, nicht kratzen, nicht spucken, wir dürfen keine Waffen benutzen und so weiter. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, jemand greift mich an und ich sage, okay, Moment, ich pull mal Guard, setz mich auf den Arsch und jetzt kämpfen wir hier und dann trifft er mir vielleicht ins Gesicht, dann ist es schwierig. Das heißt, das, was ich mache, ist auf jeden Fall ein Sport, der einem, was ich schon mal erwähnt habe, ein Stück weit auch Selbstvertrauen und Haltung gibt. Und es ist aber auch so, dass du halt in diesem Kampfgeschehen vielleicht schon eher mal drin warst als jetzt eine andere Person und dann vielleicht die Chance hast oder vielleicht das Glück hast, dass du dich dadurch eine Sekunde schneller wieder zusammenreißt und denkst, okay, jetzt nehme ich diesen Stein und prügel den übel über die Rübe oder so. Also das kann ich mir schon vorstellen. Aber für den reinen Selbstverteidigung ist das Jiu-Jitsu alleine nicht genug, würde ich sagen.
Okay, und wie ist es jetzt während dem Kampf? Hast du dann deinen Trainer die ganze Zeit an der Seite, der dann so wie im Boxen die ganze Zeit reinbrüllt und dich auch die ganze Zeit unterstützt und dann auch drumherum die Fans? Kann man sich das so ein bisschen vorstellen?
Also man hat den Trainer und es gibt drumherum auch Menschen und es ist furchtbar laut. Also der Trainer ist da, aber normalerweise hört man den nicht. Also man hört im besten Fall, wenn der schreit, das ist noch 1 Minute oder wenn er schreit, okay, du liegst vorne oder du liegst hinten oder halt fest oder so. Aber so der Ring beim Boxen ist schon deutlich kleiner als die Mattenfläche beim Jiu-Jitsu. Und deswegen in so einer großen Halle hört man das dann meistens einfach nicht. Das ist dann so, okay, ich sehe jetzt diese andere Person vor mir und die versucht mich zu erwürgen, ich versuche die zu erwürgen und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht.
Aber das ist ja schon, also ihr habt ja keine Pause. Du hast ja gerade gesagt, 5 bis 10 Minuten geht so ein Kampf und dann wird durchgezogen. Fehlt es dir manchmal so ein bisschen dieser Aspekt der Pause? Weil das ist ja, auch wenn ich jetzt nochmal zum Boxen zurück muss, aber das ist ja beim Boxen immer so ein Aspekt, der dann auch einen Athleten wieder zurück in den Kampf bringen kann. Wenn dann der Trainer eben die Pause nochmal nutzt und Anweisungen gibt und dann die Motivation nochmal neu reinkommt. Ist das was, was dir fehlt? Weil du hast ja auch zum Beispiel MMA gemacht.
Tatsächlich ist was beim, also nicht nur beim Jiu-Jitsu, sondern wahrscheinlich auch bei all so einem Wettkampfsport so, dass damit der Trainer dir gute Anweisungen geben kann, muss er zum einen ziemlich viel Wissen darüber haben, was du kannst, was der andere kann, was du eben nicht kannst. Und er muss das auch in Worten so verpacken können, dass du das in dem Moment, wo du so eine kurze Zeit hast, auch noch umsetzen kannst oder auch verstehst erstmal. Und es war bei mir tatsächlich im MMA nicht so, dass ich so einen Trainer hatte, der das so gut dann eben rüberbringen konnte. Das war dann so teilweise, dass er gesagt hat, jetzt steh auf oder so, aber man halt einfach dieser Situation nicht aufstehen kann. Und deswegen würde ich sagen, fehlt mir das nicht im Vergleich, weil ich das am Anfang nicht so extrem hatte. Ich kann mir aber ziemlich gut vorstellen, dass einem das fehlt, wenn man das hatte. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir in aller Regel keine Kämpfe haben, wo es einen Kampf gibt und dann ist es fertig, sondern das Wettkampfsystem im Jiu-Jitsu ist schon so aufgebaut, dass du an einem Tag halt, weiß ich nicht, fünf Kämpfe hast oder so. Und dann ist es ja schon so, dass zwischen den Kämpfen du dann schon nochmal halt ein Gespräch führen kannst und sagen kannst, okay, da habe ich jetzt richtig versaut, dies oder jenes und dann da nochmal ein bisschen Feinschliff dann reinkommt.
Wieder was gelernt.
Ja. Ein Motto, das bei euch im Jiu-Jitsu auch relativ weit verbreitet ist, ist You can't teach hard. Was steckt da genau dahinter?
Das soll aussagen, dass man im Jiu-Jitsu nicht nur über Punkte gewinnen kann, sondern auch mit der Submission. Und dass, wenn man, sage ich mal, 90% der Kampfzeit komplett gemault wurde und nur die Schulter im Gesicht hatte und sich keinen Zentimeter bewegen konnte, dass man nicht aufgeben soll, weil auch in den letzten 10 Sekunden man schnell noch irgendwie einen Handgelenkshebel raushampeln kann und der andere dann trotzdem verliert, auch wenn man komplett unterlegen war.
Das heißt, es geht so mehr oder weniger auch um den inneren Schweinehund und um den Kampfgeist.
Ja, das ist auf jeden Fall. Kampfgeist ist das richtige Stichwort hier.
Okay, wie sieht es bei dir aus mit dem Kampfgeist? Würdest du sagen, du hast eine Menge davon? Und wenn ja, woher nimmst du ihn?
Ich würde sagen, ich habe eine richtige Menge davon. Ich habe mal auf einem Turnier mitgemacht. Das ist echt eine gute Erinnerung. Ich habe mal auf einem Turnier mitgemacht. Das war ohne Zeitlimit. Und da habe ich gegen jemanden gekämpft, der also von den Stats her deutlich, mir deutlich überlegen war. Und wir haben 64 Minuten gekämpft. 64 Minuten lang hat die auf mir oben
Wow.
drauf gesessen und 64 Minuten lang hat die meinen Kopf so hingeklemmt und mit ihrer Schulter in mein Gesicht reingedrückt. Das war furchtbar. Und danach bin ich irgendwie hochgekommen und habe sie submitted in einer halben Minute oder so. Aber das war auf jeden Fall was ich wahrscheinlich nie vergessen werde. Das war ein richtig
Alter.
zäher, zäher langer Kampf.
Warte mal, da hast du gerade wirklich 64 Minuten gesagt?
Ja.
Hä, das ist doch gar nicht möglich. Wie hast du das hinbekommen?
Ja, das frage ich mich auch im Nachhinein. Das war auch furchtbar.
Du hast 64 Minuten lang die ganze Zeit darum gekämpft, sie zu bewältigen. Und das ist ja.
Weiß ich nicht, ob bewältigen. Es war 64 Minuten lang, hatte mich komplett in den Boden
Ja,
gerammt, würde ich
krass.
sagen.
Ja, da braucht man eine Menge Kampfgeist.
Ja.
Crazy.
Das ist ja verrückt. Also 64 Minuten.
Ja. Also jetzt schon die Story des Tages für mich.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also nach dieser Geschichte ist klar, dass du, ich glaube, auch wirklich mental eine große Stärke hast. Aber wir würden auch sagen, dass wahrscheinlich in dem Sport, besonders auch während des Wettkampfs, der mentale Druck ja auch oft da ist. Wie spielt Mentalität für dich eine Rolle in dem Sport?
Also ich mache mir immer komplett in die Hose, bevor ich auf die Matte gehen muss. Das ist wirklich ganz schlimm, weil ich furchtbare Angst habe vor allem meinen Gegnern. Es ist bis zu dem Zeitpunkt, wo man wirklich auf die Matte läuft, mache ich mir immer komplettes Hemd. Das ist wirklich Stress pur. Und ich frage mich dann auch immer, wieso mache ich das? Wieso tue ich mir das jedes Mal an? Und anschließend ist man wirklich sehr zufrieden mit sich selber, dass man sich dem gestellt hat. Aber bis zu dem Zeitpunkt ist es ganz furchtbar. Und ich glaube, das ist ziemlich weit verbreitet. Das haben viele Leute, die ich halt auch kenne. Und das ist so ein Ding, dass man halt so die Erwartungen an sich selber managen muss irgendwie, wo ich tatsächlich einfach nicht besonders gut drin bin, wo ich dann denke, okay, gegen die habe ich das letzte Mal gewonnen, aber die hat so viel trainiert. Ich habe die auf Instagram gesehen. Oh mein Gott, die sieht so krass aus, so und so und so. Und dann ist immer so, dass man sich selbst halt oder was heißt immer und Mann, aber ich mich selbst ein Stück weit unter den Scheffel stelle und dann denke, hey, die anderen haben viel mehr gemacht. Natürlich gewinnen die jetzt. Warum tue ich mir das an? Furchtbar. Und das bei mir ist es zumindest so, das endet ab dem Zeitpunkt, wo man dann auf die Matte gelaufen ist und das Schicksal sowieso sich jetzt nicht mehr ändert. Entweder läuft es gut oder es läuft nicht gut, aber dann ist das Hirn aus, was das angeht. Will ich jetzt mal sagen, ein Stück weit. Aber bis dahin ist es echt schwierig.
Lassen wir es mal so sehen, du hast einfach gesunden Respekt vor deinen Mitkumpanen und Kumpaninnen.
Ja, das könnte man so auch sagen.
ich meine, du hast ja gesagt, du gehst auf Zeit und dann kann ja so ein Kampf für dich ja auch schnell mal vorbei sein und quasi auch in einer Niederlage enden. Wie gehst du da dann mit Rückschlägen und Niederlagen um?
Tatsächlich, ich muss gerade mal überlegen, wann
du das letzte Mal verloren hast, oder?
Nee, wann ich das letzte Mal so verloren habe, dass es wirklich richtig schnell vorbei war. Ich glaube, das ist schon einige Jahre her. Und da habe ich das eigentlich, sag ich mal, vor einigen Jahren habe ich gegen jemanden gekämpft, der auch international die Weltmeisterin war und so weiter. Und das war aber gerade zu meiner Anfangszeit. Und da war ich noch Weißgurt und sie war Braungurt. Und sie hat gegen einen anderen Braungurt gekämpft. Und dieser andere Braungurt hat innerhalb von 30 Sekunden verloren. Und dann habe ich gegen die gekämpft und ich dachte mir so, ah ja, okay, jetzt gucken wir einfach mal, was passiert. Und dann habe ich fast eine Minute durchgehalten und da war ich so stolz auf mich. Das war unglaublich. Ich gedacht habe, wow, jetzt habe ich eine Minute durchgehalten. Das war echt super. Aber ich sag mal, zumindest in dem Regelwerk, in dem ich kämpfe, ist es sehr selten, dass die Leute so extrem submission-orientiert sind. Zumindest die, gegen die ich kämpfe. Und die eher so auf das Punkte-Game gehen. Und deshalb passiert es mir in letzter Zeit, sage ich mal, weniger. Oder es ist wenig, dass du direkt am Anfang einfach komplett überrannt wirst und dann ist der Kampf vorbei, würde ich sagen. Aber es ist oft so, dass ich natürlich auch den Luxus habe, dass ich gegen Leute kämpfe, die halt einfach richtig gut sind. Und dass, wenn man gegen Leute kämpft, die richtig gut sind, man sich dann auch am Ende nicht schämen muss, weil man denkt, ja, die sind ja auch einfach echt richtig gut. Wenn du jetzt verloren hast, dann ist es so, dass ich halt mich damit zufrieden gebe, dass ich denke, ich habe richtig gut gekämpft für mich und die war halt jetzt einfach besser, aber ich war schon auch richtig gut jetzt. So würde ich sagen, helfe ich mir darüber hinweg.
Ist auf jeden Fall die richtige Einstellung, würden wir sagen. Wollen wir mal noch ein bisschen über deinen größten sportlichen Erfolg sprechen, nämlich die Silbermedaille bei der WM in Abu Dhabi 2021. Sei mal ehrlich, wie oft schaust du dir diese Medaille zu Hause noch an?
Gar nicht mehr. Also ich habe einen Medaillenschrank. Das ist eine Schublade voller Medaillen. Und ab und zu, wenn mich einer danach fragt, hole ich das tatsächlich noch raus. Aber es ist nicht so, dass ich denke, okay, ich muss mir das jetzt angucken, weil ich bin ja nicht Erster geworden. wenn ich Erster geworden wäre, wäre das vielleicht nochmal was anderes. Aber das ist so ein Ding, wo man sagt, okay, ich habe ja das Ziel noch nicht erreicht. Ich muss ja noch darauf hinarbeiten. Und dann ist es vielleicht nochmal anders.
Das heißt, dass du damals dann auch oder jetzt im Nachhinein noch ein bisschen enttäuscht bist?
Ich würde nicht sagen enttäuscht, sondern ich würde sagen, also ich bin zweimal Zweite geworden auf der WM. Und das erste Mal war so, dass ich gegen jemanden gekämpft habe, wo ich eine Gegneranalyse gemacht habe. Und die einfach was komplett anderes gemacht habe. Und ich glaube, der größte Fehler, den ich da gemacht habe, ist, dass ich mich zu arg auf die Gegneranalyse verlassen habe und dann einfach blind war für andere Dinge, die passieren könnten in dem Kampf. Und das ist schon das, wo ich mich drüber ärgere, sag ich mal, weil ich habe den Kampf mit 2 Punkten verloren. Und diese 2 Punkte hat sie in einem Szenario bekommen, wo ich nicht drauf gefasst war, weil das was ist, was sie sonst nicht gemacht hat, sage ich mal. Es kann durchaus sein, dass sie trotzdem gewonnen hätte, aber das ist was mich schon nachhaltig noch ärgert, weil das so ein vermeidbarer Fehler war, den ich nicht in dem Moment gemacht habe, sondern den ich halt in der Vorbereitung gemacht habe, wo ich überhaupt nicht, ich weiß gar nicht auch, was ich dazu sagen soll, das war so nicht in meinem Hirn drin, dass sie irgendetwas anderes machen könnte, als sie die letzten 8 Jahre gemacht hat. So. Und dann auf einmal war ich so überrascht davon, dass ich gar nicht mehr wusste, was wo jetzt oben und unten ist. Und mit diesen 2 Punkten, wo sie mich so überrascht hat, hat sie dann gewonnen. Und das war's.
Glaubst du, deine Gegnerin hat das absichtlich gemacht?
Ich weiß nicht, ob sie das absichtlich gemacht hat, weil in diesem Turnier hat sie das bei den anderen Leuten auch gemacht. Aber bei uns ist es so, da war es so, dass du die Kämpfe von den anderen eigentlich nicht sehen konntest, weil du eben von dieser Mattenfläche wieder zurück in diese hintere Halle geleitet wurdest nach dem Kampf. Und da gab es keine Bildschirme. Das heißt, ich habe das nicht gesehen, wie sie gekämpft hat gegen die anderen Leute. Und hätte ich das gesehen, hätte ich das vielleicht sehen können oder dann hätte ich es zumindest gesehen, dass sie das macht, auch bei den anderen Leuten und dann hätte ich mich darauf einstellen können. Aber weil ich nicht gemacht habe, weil ich mir die Kämpfe nicht irgendwie auf dem Livestream übers Handy angeguckt habe oder so, weil ich dachte, okay, jetzt konzentrierst du dich auf dich und lässt dich nicht ablenken, um dich da nicht in diese Angst reinzuschaffen, habe ich das nicht und sonst hätte ich es vielleicht kommen sehen, sag ich mal.
Machst du jetzt seither noch Gegneranalysen oder vertraust du denen jetzt nicht mehr?
Doch, würde sagen, ich gucke mir schon mal zumindest so eine Idee an, was die Leute machen. Einfach so, dass man schon mal sieht, okay, sind die zum Beispiel richtig kräftig und gehen komplett über Gewalt oder sind die einfach übelst lanky und flexibel und schieben überall ihre Füße rein und machen, weiß ich nicht, Oktopus-Sachen oder so. Man einfach schon mal so eine grundsätzliche Idee hat, was auf einen zukommt.
Wir haben ein bisschen recherchiert und uns ist aufgefallen oder wir haben gelesen, dass die Konkurrenz mittlerweile auch bei euch etwas größer geworden ist. Und heißt es dann für dich, dass du vielleicht gar nicht mehr so zuversichtlich bist, irgendwann vielleicht nochmal ganz nach oben zu kommen? Oder wie sieht es da aus?
Ich würde sagen, ich bin zuversichtlich, dass ich das in unserem Regelwerk, in den Turnierformaten, die ich mache, machen kann. Es gibt, also der Zuwachs im Jiu-Jitsu ist extrem stark in den letzten Jahren. Allerdings ist es so, dass viel beim No-Gi ist. Weiß nicht, davon hatten wir es heute noch nicht. Also es gibt den Sport im Gi, das ist mit Kimono. Und es gibt ohne den Gi, das ist mit No-Gi. Das hat ein anderes Regelwerk. Und ich glaube, der größte Zuwachs ist im No-Gi-Bereich, wo ich ja aktuell nicht kämpfe drin. Das heißt, natürlich gibt es immer mehr Leute, die halt mitmachen. Aber es gibt jetzt keine so extremen Stars, würde ich sagen, die jetzt aus dem Nichts einfach auftauchen, sondern es sind halt schon einfach die Leute, die man kennt, die in diesem Bereich jetzt kämpfen, in diesem Regelwerk, in diesem Turnierformat. Und was halt sein kann, ist, dass bisher einfach irgendwelche Leute ihr ganzes Leben lang trainiert haben und noch keine Wettkämpfe gemacht haben und die auf einmal kommen und die einfach jeden umnieten. Das kann natürlich schon sein.
Gibt es da trotzdem einen Teil in dir, der sich darüber freuen kann, dass halt so die Dichte international ein bisschen mehr wird oder dass der Sport mehr Aufmerksamkeit bekommt?
Ich denke schon, dass das richtig cool ist, einfach aus dem Grund heraus, dass du ja schon allein ins Gym gehen kannst und siehst, dass da einfach viel mehr Leute sind, viel mehr Leute, mit denen du trainieren kannst. Und als Frau ist das halt immer noch mal ein bisschen was anderes, weil wenn du dann immer ins Gym kommst und da sind halt 20 Kerle, 85 Kilo, die neu kommen und jetzt ist es halt so, dass dann halt auch hin und wieder mal eine Frau dabei ist, das ist halt schon cool. Wenn es populärer wird, heißt es auch, dass es halt eben mehr Leute anzieht und dann halt auch mehr Leute kommen, mit denen du halt auch trainieren kannst. So.
Aber trainierst du ab und zu dann auch mit Männern?
Eigentlich trainiere ich nur mit Männern.
Gibt es zu wenige Frauen dann bei dir an dem Standort, wo du es machst?
Ja. Bei mir im Gym, es ist so von der Organisation her, kann man sich so vorstellen, dass es was Privates ist, was man macht. Und das ist über einen Verein organisiert. Diese Wettkämpfe, aber ich trainiere nicht in dem Verein, sondern ich trainiere in einem privaten Gym. Und in diesem privaten Gym, da gibt es keine andere Frau aktuell, die auf meinem Level ist, sondern eigentlich nur Männer. Das heißt, dass du, wenn du halt im Anfängertraining bist, da sind dann halt mal ein paar Frauen oder ein paar Mädels, die du dann halt auch kennenlernst, wo du einfach siehst, okay, es wird, sag ich mal, publikumsverträglicher, der gesamte Sport, oder wird einfach bekannter oder was auch immer. Aber trainieren tue ich tatsächlich eigentlich ausschließlich mit Männern.
Und wie reagieren die Männer dann, wenn sie gegen dich verlieren?
Ich glaube, das ist mittlerweile so. Also wir kennen uns jetzt alle schon, weiß ich nicht, 8, 9 Jahre. Das ist einfach so, dass man ist halt einer aus vielen so. Es ist selten, dass man da noch so dieses Frauen-Männer-Problem hat, würde ich jetzt mal sagen. Zumindest bei den Leuten, die halt einfach auch schon lange trainieren, ist das kein Thema mehr.
Spannend auf jeden Fall. Und jetzt hast du gerade noch den Verein angesprochen. Für welchen Verein trittst du an? Oder mit welchem Verein?
Ich bin beim Arashi in Sindelfingen
Okay.
unter der Vereinsstruktur. Ja.
Ist dann Sindelfingen so ein bisschen auch eine kleine Hochburg?
Auf jeden Fall gibt es da viele Kadermitglieder
Ja,
in
cool.
Sindelfingen, die auch da trainieren. Da ist auch der Bundestrainer für die Männer im Fighting, der Steffen Heckele. Der ist da Ansprechpartner von dem Verein auf jeden Fall und unterrichtet auch da. Und natürlich haben die wahrscheinlich auch gute Voraussetzungen, sag ich mal.
Ja, ich habe jetzt rein aus Interesse gefragt, weil ich meine, wir kommen aus Stuttgart und uns interessiert das auch immer, was es bei uns in der Region eigentlich alles für Sportarten und Vereine gibt. Und immer wieder interessant zu sehen, wie groß da die Bandbreite an Sportarten ist und an Sportvereinen. Also echt cool. Neben dem Sport hast du ja auch Biologie studiert und da hast du auch schon deine erste Berufserfahrung nebenher gesammelt. Was strebst du in dem Fachbereich beruflich noch an?
Also tatsächlich habe ich gar nicht Biologie studiert unbedingt oder doch vielleicht schon. Also es ist so, dass ich Bachelor gemacht habe in molekularer und in technischer Medizin, Master in Ernährungsmedizin und dann habe ich eine Doktorarbeit geschrieben, die Biologie ist. Und für diese Biologie, also dass ich in dem Bereich promovieren durfte, musste ich nochmal Masterstudien oder das Masterstudium gleichsetzen zu einem Biologie-Masterstudium und dafür musste ich dann nochmal eben was nachreichen sozusagen. Also tatsächlich habe ich keine reine Biologie studiert.
Okay. Und würdest du sagen, dass es bei dir auch Parallelen gibt zwischen deinem Sport und dem Beruf?
Wahrscheinlich ein Stück weit, dass man sich halt durch irgendwelche Sachen durchbeißt. Das ist immer so, wenn man in der Forschung ist, dann muss man sich schon mit furchtbarem Kram rumschlagen, wie irgendwelche Anträge für irgendwelche Dinge, für irgendwelche Ethikkommissionen oder Ewigkeiten Ethikanträge schreiben für Kram, wo man sich eigentlich denkt, okay, das ist komplett sinnlos, was ich jetzt mache, aber ich füge mich jetzt meinem Schicksal hier. Also ich glaube, dass man so ein bisschen lernt einfach.
Du bekommst beides unter einen Hut.
Ja, ich bekomme beides unter einen Hut. Ich bin jetzt auch fertig damit tatsächlich.
Okay, sehr gut. Was ja auch ziemlich spannend ist, das ist, dass Jiu-Jitsu nach wie vor auch Bestandteil von verschiedenen Basisausbildungen, wie zum Beispiel bei der Polizei ist. Reizt dich persönlich auch so ein Job, wo du dann die Kampfkunst manchmal anwenden kannst, dann überhaupt nicht?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin für die Polizei nicht gemacht. Also ich habe relativ viele Freunde Jiu-Jitsu, dadurch, dass es vielleicht ein Teil davon auch ist, ist auch so, dass ich ziemlich viele Polizisten und Polizistinnen kenne. Da bekommt man doch schon einiges mit, aber das ist kein Leben für mich, würde ich jetzt mal sagen. Also die haben schon mit Sachen zu kämpfen, für die ich jetzt nicht gemacht wäre.
Okay, und was strebt dich dann so beruflich an? Du hast uns ja auch geschrieben, dass du bald einen neuen Job anfängst.
Ich wechsle jetzt zur Digitalisierungsbranche, sag ich mal, also Projekte in der Digitalisierung, dass ich eben dabei helfe, Projekte oder auch Arbeitsabläufe und so weiter zu digitalisieren. Das werde ich jetzt bald beginnen und da bin ich schon gespannt drauf, was mich da alles erwartet auf jeden Fall, ja.
Cool.
Aber glaubst du, dass dann so ein bisschen auch der Sport darunter leidet, wenn du deinen Vollzeitberuf ausübst?
Also aktuell ist es so, dass ich arbeite ja schon 75%. Das heißt, ich arbeite dann ja eigentlich nur 25% mehr. Da muss man natürlich gucken, ob sich da noch was Drastisches ändert. Aber ich habe natürlich Hoffnung, dass das nicht so arg in meinen gewohnten Alltag einschneidet.
Vielleicht ist es auch ganz gut, auch mal wieder diese Abwechslung zu haben, dann arbeiten gehen, den Sport ausüben. Mhm. Wahrscheinlich auch ganz gut.
Ich bin gespannt.
Wenn wir jetzt noch über deine sportliche Zukunft sprechen, was hast du dir noch für Ziele gesteckt, die du unbedingt erreichen möchtest?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe jetzt erstmal eine Weile, wo ich Aufbaumaßnahmen, würde ich es jetzt mal nennen, betreiben muss, um wieder fit zu werden. Also und danach ist mal erstmal das erste Ziel für hoffentlich noch dieses Jahr, dass ich einfach schon mal ganz entspannt wieder einen Wettkampf vielleicht machen kann. Einfach nur mal, um reinzugucken, wie es läuft und sich einfach in diesen Wettkampfalltag wieder reinzufinden und dann hoffentlich, wenn es gut läuft, das wieder intensiver zu betreiben, würde ich sagen.
Das heißt, du plagst dich gerade mit einer Verletzung rum.
Mhm, genau.
Dann drücken wir die Daumen, dass du da wieder fit wirst und dass du da voll angreifen kannst. Und natürlich noch eine Frage zum Schluss, die uns persönlich auch interessiert. Musstest du deine Jiu-Jitsu-Fähigkeiten auch mal vielleicht bei einem privaten Kampf auspacken oder bist du damit sogar auch das Highlight bei manchen Familienfeiern manchmal?
Ach, sicherlich ist das so, dass man immer wieder das Highlight ist für manche Familienveranstaltungen oder auch, dass meine Schwester oder meine Cousine so mit ihren Freunden, wenn die blöd haben, so aus Spaß und sagen, sei ruhig, sonst kriegst du Ärger von der Naomi. Das ist schon immer sowas, womit man dann konfrontiert wird, würde ich sagen.
Aber so einen privaten Kampf hattest du jetzt noch nicht.
Was ist ein privater Kampf? Dass ich selber mir was organisiert habe?
Nein, oder nein, also nicht, dass du es jetzt wirklich mal in deinem Alltag einsetzen musstest zur Verteidigung.
Doch, es ist schon so auf jeden Fall, dass Leute irgendwann mal, also das ist schon immer wieder mal in so Situationen kommt, wo Menschen denken, dass es in Ordnung ist, die Grenzen von jemandem auszutesten, würde ich jetzt mal sagen, und dann sagen, ja, du kannst dich ja verteidigen, dann zeig doch mal, was du kannst, das passiert einem schon hin und wieder mal. Das ist aber zum Glück selten und auch nur bei Leuten, die einfach bescheuert sind, würde ich sagen. Und wenn man sich wenig mit bescheuerten Leuten umgibt, dann ist das weniger.
Du hast dich jetzt auch eine knappe Stunde nicht mit zwei bescheuerten Leuten umgeben. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hatte.
Ja, es war super.
Ja, wir sind tatsächlich auch am Ende angekommen. Also gut zu wissen, dass du auf jeden Fall, wenn du nachts allein unterwegs bist, dich selbst verteidigen kannst. Und was uns persönlich, glaube ich, mega krass im Kopf bleibt, ist die Zahl 64. 64 Minuten. Also war super, super, super spannend, dass du uns da in deine Welt des Sports mit reingenommen hast, dass du uns da auch ein paar Dinge erklärt hast. Da ist ja, muss man auch so sagen, jetzt nicht unbedingt sehr simpel ist und man kann es ja nicht sofort auf Anhieb verstehen, was du da auch machst. Und deswegen vielen Dank, dass du bei uns warst. Mhm. Danke, dass du uns das Ganze erklärt hast, dir die Zeit genommen hast. Und wie gesagt, auch wegen der Verletzung, da auch nochmal alles Gute, dass es auch super gut verheilt und dass du wieder zurück zu alter Stärke findest. Und natürlich möchten wir uns auch bei unseren Zuhörern bedanken. Schön, dass ihr auch heute wieder bei der neuen Folge Beyond Sports am Start wart. Und Naomi, die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Jiu-Jitsu in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Jiu-Jitsu, die Bühne gehört dir.
Dann auf jeden Fall schon mal vielen Dank für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut und für alle anderen, die zuhören, möchte ich einfach einmal ganz kurz sagen, dass das ist ein Sport zum Anfassen, da kommt man sich sehr nah, aber das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man die ersten Berührungsängste mal überstanden hat, dann ist es was, was einen auf vielen Ebenen fordert. Es ist ein Sport, der einen sehr anstrengt. Es ist ein Sport, wo man richtig knobeln muss und es ist auf jeden Fall ein Sport, wo man andauernd Erfolgserlebnisse hat. Also in jedem Training, wenn irgendwas klappt, wenn irgendwas gut funktioniert, obwohl sich der andere wehrt, kann man sich den ein oder anderen Erfolg einheimsen. Und das ist auf jeden Fall was ziemlich rewarding ist, würde ich sagen. Ich kann es nur mal empfehlen, auszuprobieren.